So, Abfahrt, Buddy Talk, Dienstag. Heute Simon Henseleit und ich, Daniels Frommhold. Und weil am Wochenende so viele Rennen anstanden, haben wir uns mal gedacht, wir machen eine Recap-Folge. Kraichgau, Ironman, Brasilien, St. Pölten, WCTS, Algero. Wir haben alles am Start und natürlich die eine oder andere Stimme von den Racenden am Wochenende. Simon, hau unseren Presenter raus und dann geht's dann auch schon direkt in die neue Episode Buddy Talk.
Uns präsentiert heute Blackroll mal wieder und kurz vor der Fußball-WM, die Jungs und Henry haben es ja letztes Mal schon angeteased und ihre Predictions abgegeben, ist natürlich jetzt auch hier wieder Game-Time angesagt. Alles Wichtige, was ihr dafür braucht, um ready zu sein, gibt's gerade bei Blackroll. Wir predigen das hier seit Jahren, es ist nicht nur das Recovery-Pillow oder das Recovery-Pillow für die Kids oder die Faszien-Gun, sondern auch natürlich die Faszien-Tools wie Bänder, Black Rolls, verschiedene Bälle, Triggerbälle. Ich habe ja gerade so ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass irgendwie Plantarfaszienprobleme wieder mehr im Kommen sind. Vielleicht durch die Supershoes und den Schaum und den Carbon, wer weiß. Gefühlt ist Schienbeinkante gar nicht mehr so ein Ding, aber dafür eher so Plantarfaszien unterm Fuß. Und dafür sind natürlich die Mini-Black Rolls oder die Bälle sehr gut zum Ausrollen der Sehne, zum Lockern, zum Entspannen für die hintere Kette. Also schaut da vorbei. Und bei Blackroll, was auch gut ist, es gibt nicht nur die Produkte, sondern eben auch unter dem Reiter Wissen, wenn ihr mal auf der Website guckt, habt ihr auch viele gute Übungen. Also da müsst ihr nicht einfach nur drauf losrollen, sondern wisst genau dort, wie ihr das macht, damit ihr da auch das richtige Know-how an der Stelle habt und damit ihr da auch ordentlich was sparen könnt und nicht ganz so viel Geld lasst, weil wir wissen, die Produkte sind teuer. Hat natürlich, wir sind schon ein eingespieltes Team. Ich gebe den Ball ab an Nils, der euch den Rabattcode zur Verfügung stellt.
Genau, für die volle Packung Regeneration und 10% mit unserem Code BuddyTalk. Alles groß geschrieben, BUDDYTALK. Spart ihr, wie gesagt, 10% auf alle Produkte aus dem Blackroll-Sortiment.
Jawohl, danke dir Nils und damit geht's rein in die Folge.
Ja Simon, ich musste direkt mal gerade Luft holen. Ich habe gestern Abend zufällig mal geguckt, weißt du eigentlich, wann die Fußballspiele der Fußball-WM stattfinden? Also zum Thema Schlaf und neue Routinen. Also ich glaube, man muss langsam anfangen, seinen Schlafrhythmus umzustellen, weil ich glaube, der früheste Timeslot ist 19 Uhr. Die deutschen Spiele fangen um 22 Uhr an. Oh. Du kannst aber auch gut und gerne um 3 Uhr und um 5 Uhr morgens noch Fußball gucken.
Ja, gut, dann, ich glaube, da bin ich raus dann. Also vor allem jetzt hier irgendwie am Anfang gegen Kambodscha oder was weiß ich, gegen wen wir spielen. Da glaube ich, wenn das so spät ist. Curaçao. Ja,
Curaçao. Curaçao und dann glaube ich Elfenbeinküste. Das dritte Spiel kriege ich auch nicht mehr hin.
Ja, das glaube ich, werde ich mir dann erstmal schenken. Aber an sich, ja, habe ich eigentlich schon Bock, das auch mit zu verfolgen. Es ist ja schon immer cool, dann irgendwie Sommer, man hat so einen Vibe, vielleicht hat man noch ein paar Freunde da, grillt oder so, das ist ja so ein bisschen klischeehaft, aber ich finde es schon einfach cool, so zusammenzukommen, was zu machen und dann sich gemeinsam irgendwas anzugucken. Ob es dann letztendlich Fußball ist, ist mir eigentlich egal, aber so ein bisschen Hype wäre da schon cool, wenn da so aufkommt. Aber wenn das natürlich erst so um 2 Uhr ist, ey, dann da ist die Grillparty vorbei, ne?
Ja, ich finde es halt auch krass. Also genau wie du meintest, man verfällt so direkt in dieses, wie finden Fußballspiele normalerweise statt, vorm Grill, im Garten irgendwie oder auf der Fanmeile. Und jetzt so zu überlegen, um 22 Uhr, ey, das wird so ein, ich gucke zu Hause alleine Fußball und probiere irgendwie noch in die zweite Halbzeit reinzukommen und hoffentlich kein Elfmeterschießen. Hm. Naja. Schauen wir mal. Ich meine, das ist ja auch krass. Das Ding dauert 5 Wochen oder so, 4 Wochen.
Ja.
Also fängt ja in 2 Wochen geht's los und dann 5 Wochen Fußball.
Das ist eine reine Gelddruckmaschine inzwischen. Ne? Und so für die Fans und so ist das ja nicht mehr gemacht. Die haben ja zumindest die Ticketpreise jetzt schon senken müssen, weil die Tickets nicht weggegangen sind, weil die ja viel zu teuer waren. Da gab es ja auch irgendeinen Skandal. Aber ganz ehrlich, wer leistet sich das dann, da nach Amerika zu fliegen und dort irgendein Spiel anzugucken? Also so ein Ding gehört schon irgendwie nach Europa, finde ich.
Ja, ja, wie alles.
Wie alles, wie alles.
Olympia, Fußball.
Ja, wir sind da, wo die Kultur zu Hause ist. Ja. Aber gut,
ja.
Genug von Fußball. Wir sind ja hier für Triathlon. Und da war einiges los am Wochenende, wie du schon gesagt hast, nicht nur in Europa, sondern ja auch, wenn wir, ich würde sagen, wenn wir in Amerika sind, bleiben wir schon in Amerika, aber gehen nach Südamerika, nach Brasilien. Und dort hat Willi Hirsch den Ironman Brasil abgeschossen.
Und ja, auf jeden Fall mega krass. Also ich glaube, das ist auch ein mega geiles Rennen. Also ich, so Brasilien, Ausdauersport, ich meine, es gab ja auch mal dieses Mountainbike-Rennen, was brutal immer gewesen ist, was Zuschauer und was so eine verrückte Crowd angegangen ist. Und jetzt hier irgendwie da so ein Ironman zu gewinnen, ist schon brutal und wahrscheinlich auch eine der besten Performances vom Wochenende, würde ich mal fast sagen.
Ja, super schnell auch, ne? Also
ja, 7,32, oder jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich meine 7,32, aber 7,32 und Juri Keulen hat irgendwie das drittschnellste Ironman-Debüt aller Zeiten gemacht, wobei das dann ja auch immer so ein bisschen verzogen ist. Zweitschnellster war irgendwie jetzt hier gerade, wie heißt er, Vincent Louis, aber ich meine, der hat ja Rot auch schon vorher gefinisht, also ist das dann noch ein Debüt. Ja. Und schnellster ist nach wie vor Blumenfeld mit 7,21, das so als kleiner Side-Fact, aber ja, lassen wir doch den Champion vom Wochenende mal selber zu Wort kommen. Er hat uns mal einen schneidigen 4-Minuten-Rennbericht über seinen Erfolg zukommen lassen. Von daher, Willi, von uns auf jeden Fall alles Gute, geile Performance und jetzt sag doch mal, wie es dir ergangen ist.
Bom dia in die Runde, wie man hier in Brasilien sagt. Ja, kurzes Fazit zum Rennen. Natürlich mega happy, dass es so geklappt hat und ich da jetzt richtig konstant und mit einem guten Gefühl eigentlich durchweg den Wettkampf bestreiten konnte. Schwimmen war relativ unspektakulär, gab eine 3-4 Stunden Delay wegen Nebel, aber es ging dann und dann hatte man auch eine ganz gute Sicht zu den Bojen. Waren dann 6-7 Mann, glaube ich, nach dem Schwimmen, die dann auch so zusammengeblieben ist, die Gruppe auf dem Rad eigentlich. War am Anfang, oder die erste Runde waren 2 Runden zu fahren, waren relativ unspektakulär. Ist nicht viel passiert, waren aber ganz gut unterwegs, sodass von hinten noch niemand aufschließen konnte. Und dann hat das Tempo so ein bisschen nachgelassen oder ist ein bisschen eingeschlafen. Also wir waren vorne so 3-4 Mann, die immer uns abgewechselt haben mit der Führung. Und dann war ich einmal in der Führung und habe halt gemerkt, dass irgendwie keiner nachsetzen wollte, beziehungsweise keiner irgendwie dann wieder in die Führung gehen wollte. Und dann dachte ich mir so bei Kilometer 130, okay, jetzt probierst du es einfach mal. Das war so ein kurzes Stück, wo man 2 Wendepunkte hatte. Dachte ich mir, okay, jetzt kannst du mal so 5 bis 10 Minuten ein bisschen draufdrücken und schauen, was passiert, weil ich mich echt gut gefühlt hatte. Und habe dann auch eine ganz kleine Lücke reißen können, aber es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mit 400 Watt weggefahren bin, sondern einfach nur versucht, da irgendwie 340, 350 Watt zu treten, dass ich da einfach ein bisschen das Tempo hochhalte, ohne mir zu sehr zu schaden, weil ja ich ja auch erstmal selber noch gut durchkommen wollte und habe dann gesehen, dass Juri dann noch aufgeschlossen hat. Beziehungsweise habe ich kurz gewartet, als er kam, sodass wir dann zusammen waren. Und dann sind wir eigentlich die letzten 30 Kilometer zusammengefahren, immer 5-Minuten-Wechsel gemacht und dann nochmal die Lücke auf 3, 3,5 Minuten herausfahren können. Und dann ging es zum Laufen. Das war eigentlich ein ziemliches Katz-und-Maus-Spiel. Er war, glaube ich, immer so 10, 15 Sekunden vor mir. Dachte aber zu mir, okay, es ist völlig egal, was die ersten 30 Kilometer passiert beim Marathon, weil das bringt einen halt absolut gar nichts, wenn man dann ab Kilometer 35 krachen geht. Deswegen habe ich einfach auf mich geachtet. War halt cool, ihn zu sehen oder so ein bisschen ein Ziel vor Augen zu haben, aber habe mich da eigentlich nicht beirren lassen. Und dann, ich glaube, in der 3. Runde von 4 konnte ich auf ihn aufschließen und bin dann aber einfach mein Tempo weitergelaufen, also gar nicht versucht zu attackieren oder mich ausruht, sondern einfach durchgelaufen, hatte dann auch so 20, 30 Sekunden Vorsprung. Das wurde dann nochmal kurz vor Schluss ein bisschen enger, dass er nochmal kurz rankam, aber ja, ich glaube, wir hatten dabei da einfach mit uns selber ziemlich zu kämpfen, sodass ich dann sogar hinten raus die letzten 1, 2 Kilometer nochmal ein bisschen den Abstand vergrößern konnte und dann letzten Endes, ja, ich glaube, mit knapp einer Minute Vorsprung ins Ziel kam und ja, super happy, dass es jetzt zum einen mit dem Sieg geklappt hat, zum anderen, dass die Leistung so konstant war, dass ich mich eigentlich echt von vorne bis hinten richtig gut gefühlt habe im Rennen. Und natürlich jetzt mit dem Kona-Slot, ja, ist es mega geil, dass man das jetzt planen kann und freue mich auf das, was jetzt noch kommt. Und mit Ziel Kona, glaube ich, ja, hat man jetzt nochmal genug Motivation. für die nächsten Rennen. Wie das jetzt genau ablaufen wird, das muss ich mir erstmal Gedanken machen, was ich da jetzt mache. Frankfurt stand im Raum, aber ja, muss man jetzt erstmal schauen. Genau, so viel zum Rennen. Euch eine gute Aufnahme, liebe Grüße und dann bis bald. Ciao.
Ja, hat er schön wegmoderiert hier. Wir haben ja schon, nachdem wir es uns angehört haben, haben wir schon gesagt, ey Willi, sei mal ein bisschen positiver hier. Du hast ein Rennen abgeschossen und ja, Willi macht so Business as usual, ne? Also man denkt so, ja, am Wochenende in Brasilien gewesen, Ironman gewonnen, 37, war es okay und jetzt geht's weiter.
Ja, on to the next run.
Ja, wo ist hier die Party?
Ja, ich glaube auch, ich habe ihn ja gefragt nach einer Sprachnachricht und meine Intention war, dass er in 30, 40 Minuten einfach ein paar geile Emotionen rüber transportiert.
Sekunden aber meinst du?
Das ist halt irgendwie, wolltest du 40 Minuten? Ja, genau, ja, er kann auch irgendwie 30 Minuten Monolog halten, obwohl dann wäre es ja noch ausufernder gewesen. Nee, ich habe gedacht, er soll ich mal kurz 30, 40 Sekunden mal ein paar Emotionen rüberschießen, weil irgendwie so ein bisschen brasilianischer Flair, der würde uns doch auch ganz gut tun. Und genau, wie man dann so als Triathlet ist, ich will mich da ja auch nicht frei machen, man kommt halt immer so daran, so ein Race-Recap zu machen. Und eigentlich hat er ja jetzt schon unsere Aufgabe übernommen. Also ich meine, was will man jetzt noch groß sagen? Ja,
wir waren eh nicht live vor Ort. Also.
Wir waren eh nicht, genau, wir haben das nur weggetickert. Ich habe ja ab und zu mal in unsere Gruppe so einen Screenshot geschickt. Also ich bin auch, glaube ich, erst so beim Halbmarathon überhaupt eingestiegen. Das ist ja dann Samstagabend gewesen, oder Sonntagabend?
Sonntagabend. Ich glaube Sonntag erst, ja.
Ja, Sonntagabend. Und dann war es ja mega knapp, ne? Also der hat sich ja gebettelt mit dem Juri Keulen bis ins letzte Drittel vom Marathon rein und hat dann auch nur mit einer Minute Vorsprung gewonnen. Geile Sache, freut mich. Also Willi ist auf jeden Fall in Kona mit dabei und wie gesagt mit 7,32, können wir mal.
Sicher schwere Bedingungen, warm und schnelle Zeit, damit hat er sich schon mal so auf die Karte gebracht auf jeden Fall und freut mich auch sehr für ihn, weil lief er jetzt bis jetzt nicht ganz so top und er ist schon einer, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt, finde ich. Also so, er ist immer mal wieder gut, punktuell und sonst auch immer wieder stabil dabei, aber das war jetzt mal so ein richtiges Ausrufezeichen. Natürlich bei einem Rennen, das nicht so top besetzt war, aber bei so einer Zeit, finde ich, kann man schon immer ableiten, dass es einfach eine sehr starke Performance war. Also ansonsten bin ich mit Zeiten auch immer ein bisschen vorsichtig, aber generell Juri Keulen geschlagen und dann halt einfach 37, so echt gut.
Ja.
Der Vollständigkeit halber also, kann man noch sagen, genau. Arnaud, oi, jetzt wird schwierig, Guyot, ein Franzose auf Platz 3.
Das ist so meine Altersklasse, der ist bestimmt schon über 40.
Ah ja, ich sehe hier nur sein, können wir sein Profilbild angucken? Nee. Aber sieht schon wettergegerbt aus, ja.
Ja, genau.
Gezeichnet. Nee, aber wie du.
Nee, 88, ja, der ist jünger. Okay. 88er Baujahr. Also noch unter 40.
Ein junger Hüpfer. Und ansonsten Andi Dreiz noch auf Platz 10.
Aber dann, ja, hat seine Karriere beendet, hat er geschrieben bei Instagram.
Das habe ich
also, ich weiß nicht, ob Karriere, auf jeden Fall hat er geschrieben, letztes Ironman-Rennen.
Okay.
Ich weiß gar nicht, steht da für Rot auf der Liste drauf? Also es ist dann jetzt auch wieder so ein, also wie so ein letztes Ironman-Rennen und dann gibt es noch das letzte Challenge-Rennen. Aber er hat auf jeden Fall geschrieben, so nach, ich glaube 13 Jahren hat er geschrieben, geht das Kapitel zu Ende.
Frauen, kurz, war keine deutsche Beteiligung vorne mit dabei. Gewonnen hat eine Argentinierin, Biagioli, vor einer Brasilianerin, und auf 3 eine Französin. Also ich versuche mich an den Namen. Auf Platz 2 Pamea Nascimento de Oliveira. Auf 3 Imolo. Ja, Julie Imolo. Und tatsächlich auch ein relativ knappes Rennen um Platz 1 und 2. Also auch nur eine Minute 20 auseinander. Und bei der Zeit sieht man dann schon, dass von Willi das echt gut war, weil die Frauen waren mit 8,45 schon ein Stück langsamer, Stunde 15. Also, ja, so viel zu Brasilien. Ich denke, wir können da nicht viel mehr liefern, deswegen machen wir einen Haken dran, bevor wir uns verquatschen.
Ja, Punkt. Mir ist gerade noch eine Idee gekommen. Ich weiß gar nicht, ich habe ja vorhin erzählt hier mit den Ironman schnellsten Debüts.
Ja.
Ich glaube sogar, Willi ist in seinem ersten Ironman nämlich 37 gewesen, in Barcelona damals. Also stimmt die Übersicht gar nicht. die ich vorhin gesehen habe. Das mal dazu. Da geht nachher ein Leserbrief raus. Oh. Also Juri ist gar nicht der drittschnellste Debütant, weil das hat Willi auch schon mal irgendwann schneller geschafft.
Hast du die KI gefragt oder wo kommen deine Infos her?
Ich habe die KI gefragt. Nee, ich habe hier so die ganze Zeit so eine KI mitlaufen, die mich die ganze Zeit analysiert und mir dann Feedback gibt. Direkt spiegelt, ob ich die Wahrheit hier wie so ein Wahrheitssager.
Ja. Truth-Checker.
Der ist genau, direkt mal rot angesprungen.
Ja.
Bumm.
Gut, ich würde sagen, wir bleiben noch auf den längeren Distanzen oder wir bleiben bei der Marke Ironman, machen wir es so und gehen einfach direkt rüber ins Kraichgau nach Deutschland und ja, hier haben wir auch eine Memo, die schicken wir gleich mal vorne weg.
Jo, hi, hier ist der Fabi mit einem kurzen Recap vom 70.3 Kraichgau am vergangenen Sonntag. Leider ging für mich das Rennen nicht so gut aus, wie es gestartet ist. Ich bin erstmal als Erster aus dem Wasser gekommen und wir haben am Anfang vom Rad richtig viel Druck gemacht mit meinen zwei Trainingskollegen Cedric Ossold und Janne Büttel und sind dann auch zu dritt weggekommen, was eigentlich genau der Plan war. Leider habe ich dann schon auch am Ende vom Radfahren gemerkt, dass irgendwie die Power richtig fehlt und dass ich wahrscheinlich ziemlich dehydriert bin, weil ich ja viele Wasserflaschen an den Aid-Stations leider verpasst habe. Und ja, nach noch relativ gutem Beginn vom Laufen habe ich dann schnell gemerkt, dass der Ofen komplett aus ist und nichts mehr ging. Und ja, deswegen musste ich leider das Rennen dann auch vorzeitig beenden. Zusätzlich habe ich mir beim Schwimmausstieg noch eine kleine Scherbe in den Fuß gerammt, die jetzt auch genäht werden musste, leider. Von daher hoffe ich, dass ich in 4 Wochen dann auch wieder fit bin, um am Weichsee starten zu können. Und hoffe jetzt einfach, dass ja, der Fuß schnell heilt und ich wieder schnell zurück ins Training kann. Ja, liebe Grüße an alle und bis dann.
Genau, das war Fabi Kraft, einer unserer Trainingslager-Talk-Jungs. Ich würde sagen, es war sein Rennen so, was er verlieren konnte. Das war jetzt irgendwie schlecht übersetzt. Ich habe his race to lose im Englischen gedacht. Aber so, er war der Favorit. Auf ihn waren die Erwartungen gesetzt, dass er das Ding abschießt. Und nach den ganzen Absagen in der Rennwoche dachte ich eigentlich auch, okay, das wird jetzt kein Selbstläufer. Die anderen Jungs können natürlich auch was, aber ich habe ihm das eigentlich schon fest zugetraut. Kyle Smith stand nicht an der Linie, obwohl er auf der Liste war. Lasse Priester musste ja leider absagen wegen einem kleinen Radsturz. Ist aber nur zum Glück ein bisschen Haut ab. Dann Jan Stratmann war krank oder ist krank, musste auch absagen. Und viele mehr, Jonas Hoffmann zum Beispiel auch. Also die anfangs ganz gute Liste wurde dann relativ schnell ausgedünnt. Und Fabi war eigentlich der klare Favorit, auch so als amtierender Europameister. Und hat dementsprechend eigentlich auch das Rennen gestaltet, also sehr energisch das Rennen bestimmt. Er ist Erster aus dem Wasser gekommen, hat sich dann, wie er selber gesagt hat, schon mit seinen zwei Trainingskollegen aus Saarbrücken, dem Janne Büttel und dem Cedric Osterholt, auf der Radstrecke absetzen können. Und ja, dann ging es leider bergab. Ah, übrigens diese Scherbe, die er da im Fuß hatte, die ist wohl echt sehr tief. Also hat er ja schon selber auch gesagt, dass das genäht werden musste. Ist aber wirklich wohl was Tieferes. Also hoffentlich fällt er da nicht zu lange aus. Drücken wir ihm natürlich die Daumen. Aber da ist dann eigentlich auch das Coole, in Fabis Sinn schlechte, an dem Triathlon-Sport, dass es halt wirklich nicht vorbei ist, bis es vorbei ist. Ne? Also der war bei Kilometer 10 hat er schon ein bisschen Vorsprung auch gehabt beim Laufen und dann auf einmal war er beim Tracker weg und ich habe mir echt gedacht, ach shit, was ist mit Fabi los? Und er konnte dann leider das Rennen auch nicht finishen. Wie er gesagt hat, komplett leer gefühlt, dehydriert. Eigentlich so ein bisschen ähnlich wie Lena Meissner bei den Frauen, nur dass sie noch durchgezogen hat und auf Platz 3 gelandet ist. Da waren die Frauen mal wieder härter. Nein, will ich jetzt keine Vergleiche erziehen. Aber ja, tat mir dann schon noch leid für Fabi. Hätte ich mir sehr gegönnt.
Ja, Thema Ticker, der hat mich total wahnsinnig gemacht in Kraichgau. Ich weiß nicht, hast du das Rennen live verfolgt?
Ich habe es eigentlich die ganze Zeit live verfolgt. Beim Radsplit war irgendwann mal komplett eine komplette Scheiße drin gestanden. Ja, da waren auf einmal Jungs vorne, die davor weit zurück waren. Und ich dachte mir schon, da ist irgendjemand falsch gefahren oder so. Aber war das dann einfach eine Fehlmessung oder hast du das irgendwie
mitbekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja dann irgendwann mir die einzelnen Leute, also bei mir ging es auch so ein bisschen darum, ich habe Nico dann verfolgt und dann ist zwischendurch der Nick Emde vor ihm gewesen, so auch an der einen Zwischenzeit. Und dann habe ich mir die GPS-Daten, also du kannst ja wirklich wie so Dot-Watching machen Und dann war hier so Fabi und die ganzen Spitzengruppe, also Cedric, Janne und Fabi, die haben sich irgendwann dann nicht mehr bewegt.
Ja.
Nico war dann auf einmal komplett vor dem Nick Emde. Und bei dem Ticker hat noch irgendwas komplett anderes angezeigt. Nico hatte auf der Uhr irgendwie schon 91 Kilometer. Dann habe ich kurz mal mit Kraichgau telefoniert, mit der Frage, so sag mal, was ist jetzt eigentlich gerade, wer kommt denn jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass Nico sogar führt, weil die anderen irgendwie falsch geleitet wurden. Und ich meine, dann kamen die irgendwann und ich meine, bei Nico ist ja dann eigentlich ab dem Zeitpunkt alles irgendwie in die falsche Richtung gegangen. Also der hatte ja dann Schaltprobleme konnte da irgendwie mit einem falschen Gang da irgendwie nicht so richtig über die Strecke heizen, musste dann das Rennen deswegen dann auch beenden. Aber es hat halt der Ticker alles überhaupt gar nicht wiedergegeben. Und dann irgendwie hier von zu Hause vom Ticker zu sitzen und irgendwie jemanden zu finden, der gerade vor Ort ist, der dann auch eine Information zu dem Ganzen hat, hat mich schon auch irgendwie wahnsinnig gemacht.
Ja, da wären wir wieder beim Thema, ne? Rennen verfolgen. Und was Nico zum Rennen zu sagen hat, hauen wir jetzt natürlich auch noch hier rein.
Servus Leute, Nico hier mit einem kleinen Update aus Kraichgau. Und ja, ich fange mal beim Schwimmen an, um ja allen Leuten, die nicht wissen, was dann im Rennen passiert ist, die Pointe nicht vorwegzunehmen. Mein Schwimmen war leider gar nicht gut. Ich wurde auf dem Weg zur ersten Boje ein bisschen verprügelt und war dann ziemlich weit hinten leider und ja, habe dann schlichtweg den Zug in die erste Gruppe einmal verpasst und von da an haben wir dann noch sehr, sehr viel Zeit verloren leider bis zum Schwimmausstieg, ich glaube so ungefähr 2 Minuten und ja, dann war ich aber weiterhin positiv eigentlich gestimmt und dachte so, jo, das Rennen ist noch lang, ich kann hier meine Radstärke noch ausspielen und ja, das habe ich dann auch gemacht. Bin dann die ersten 30 Kilometer eigentlich solide gefahren. Jetzt nicht überragend, aber auch auf gar keinen Fall schlecht. Und ja, dann nach 45 Kilometer hat sich aber leider meine Schaltung verabschiedet. Ganz komisch, also hatte ich auch noch nie. Ich konnte auf einmal einfach nicht mehr hochschalten und nur noch runter. Und das war natürlich suboptimal. Das ging dann noch so halbwegs okay, bis es das nächste Mal berghoch ging, weil dann musste ich halt runterschalten, weil ich sonst nicht hochgekommen wäre. Aber dann oben auf der Kuppe konnte ich natürlich nicht mehr hochschalten. Und im kleinsten Gang fährt sich's halt leider nicht so schnell. Und wenn es dann noch fast 50 Kilometer sind bis in die zweite Wechselzone, ja, hinterfragt man mental so einiges, kann ich euch erzählen. Und ja, von daher habe ich dann entschieden, das Rennen abzubrechen, weil es absolut keinen Sinn mehr gemacht hat, mit 20 km/h und einer 110er Trittfrequenz über die Radstrecke zu tuckeln. Ja, doof gelaufen, abhaken und weiter geht's.
Ja, nee, zum Thema Tracker noch. Also wenn du keinen Livestream hast, dann muss der Tracker natürlich auch sitzen, ne? Also wenn du dann da irgendwie was vorgegaukelt bekommst und letztendlich, sonst hätte ja Fabi oder Nico da auch uns irgendwas gesagt, wenn da jemand falsch geleitet worden wäre, was ja anscheinend nicht der Fall war, da haben die einfach hat einfach die Technik nicht gestimmt, ne? Also.
Ja, und wenn es keinen Livestream gibt, dann sollte es doch auch bitte mehr als 3 Zeitmessmarken geben.
Ja.
Also man sollte dann bitte nächstes Mal irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 oder von mir aus auch 10 Zeitmessmatten. Also beim Laufen gibt es ja auch immer total viele. Da ist natürlich auch einfach abzubilden, wenn es 3 Runden gibt. Aber manchmal ist es schön, mehr Informationen zu bekommen wie alle 30 Minuten.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz die Ergebnisse noch durch. Cedric Osterholt gewinnt das Rennen, also sein erster Profisieg. Ist auch übrigens Jahrgang 2000. Wie sollte es anders sein? Also einer von meinen alten.
Ist eigentlich Cedric der Osterholt gewesen, der letztes Jahr in Dresden so gut gewesen ist?
Das war Jonas. Also Cedric hat noch einen Zwillingsbruder, Jonas Osterholt. Der ist aktuell noch in der Kurzdistanz aktiv, Weltcup-Niveau, teilweise WTCS. Und Cedric hat sich für den Non-Drafting-Bereich entschieden und wurde damit jetzt auch belohnt mit dem Sieg. Mal schauen, wo es hingeht. Hat sich auch den einzigen Slot geholt, den es dort gab im Kraichgau. Und den werden wir dann in Nizza sehen. Genau. Zweiter wird ein Belgier, der gute Joran Driessen. Und dritter wird der dritte Trainingskollege von Fabi, Janne Büttel, mit dem ich auch, der hier in der Ergebnisliste mit Janne Böttel geschrieben ist. Also nicht verleiten lassen, der Kollege heißt Büttel. Auch mit seinem, würde ich sagen, bis jetzt besten Ergebnis auf der Bühne. Also auch Glückwunsch an Janne. Dem habe ich auch schon mal Zeit beim Europacup im Breakaway verbracht. Der ist immer heiß auf eine Radattacke und hat es jetzt auch noch mit einem soliden Lauf über die Bühne gebracht und auf dem Podium. Also echt cool. Ansonsten,
ja. Simon, ich habe ihm auch direkt geschrieben. Also der hat ja schon ein paar Mitteldistanzen gemacht. Ich habe auch gesagt, hier so, Büttel war gestern, Bottel ist jetzt, weil Büttel hat ganz gern mal geparkt beim Laufen und ist irgendwie beim Radfahren mit großem Vorsprung dann reingefahren. Und dann hat er es irgendwie geschafft, das halt nicht über die Distanz zu bekommen. Und jetzt zum ersten Mal irgendwie so auf der Mitteltanz super konstant so durchgekommen. Also hat er dann auch irgendwie gefightet da, zwischendurch wieder Platz 2, 3 und jetzt irgendwie auf dem Podest zu stehen. Es freut mich auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch Berliner, kommt hier aus der Gegend.
Stimmt, ja.
Einer deiner Homies. Aufgefallen ist, das Fahrrad sieht sehr ähnlich aus wie mein letztes Fahrrad. also so, wir sind hier auch schon des Öfteren zusammen durch die Gegend geheizt, beziehungsweise auch laufend uns bewegt. Und es freut mich natürlich, dass er da zum ersten Mal irgendwie auch auf so einem Podest halt steht, ne?
Ja.
73 Kraichgau.
Ja, ist schon was. In Deutschland auf jeden Fall.
Hätte ich vor 2, 3 Jahren auch nicht gedacht, ne?
Prestigereich in Deutschland, ne, würde ich sagen.
Ja.
Also auch wenn es natürlich immer so ein bisschen an Wertigkeit verliert, dadurch, dass es kein Pro Series ist. Also international haben es wahrscheinlich nicht so viele mitbekommen, aber in Deutschland an sich ist es schon erstmal ein Statement. Und wie man bei Fabi sieht, kein Selbstläufer, muss man erstmal machen, wie du sagst. Kommen wir noch zu den Frauen. Dort hat Dani Kleiser das Rennen gewonnen, auch erster Sieg dieses Jahr mit einer für sie eigentlich typisch starken Laufkombination, Radlaufkombination. Hat beim Schwimmen ihren typischen so 6 Minuten Defizit gehabt und hat aber dann schon auf dem Rad wirklich auch eine ordentliche Performance hingelegt. Zum Vergleich, also Lena Meissner ist vorne 2:25, 54 gefahren, zusammen noch mit der Französin dann, und Dani Kleiser war nicht ganz in der Renndynamik mit dabei, aber kam dann eben auch mit der fast ähnlichen Radzeit als Fünfte vom Rad, hatte zu dem Zeitpunkt eben noch 6 Minuten Rückstand, hat den Laufrückstand aber dann mit ihrer Stärke egalisiert und ist an Lena noch vorbeigezogen. Schon bei Kilometer 15 war sie dann vorne und Lena musste dann ein bisschen der Hitze Tribut zollen und letztendlich wird dann Loan Duvozin, heute haben wir hier viel Französisch mit dabei, eine Schweizerin Zweite und Lena Meissner dann auf Platz 3. Vierte wird Dani Bleimehl und Platz 5 Merle Brunet, Platz 6 Saskia Haug, also hier viele Deutsche mit dabei. Platz 8 noch Katharina Krüger. Also das Rennen war fest in deutscher Hand, würde ich mal sagen. Und auch Glückwunsch an Dani.
Ja, auch krass, ne? Drittes Rennen oder dritte Woche, drittes Rennen.
Ja.
Also erst Ex. Da war es ja ein bisschen temperaturbedingt. Dann letzte Woche auch schon PTO-Rennen in Spanien. Auch schnellste Radlaufkombo. Mhm. Und jetzt irgendwie Kraichgau, wahrscheinlich auch schnellste Radlaufkombo und Sieg.
Eigentlich.
Was steht nächste Woche
an? Ja, San Francisco. Nein, das ist ja nur Männerin. Aber eigentlich die logische Konsequenz, ne? Also wer bei der PTO schon die schnellste Radlaufkombi hinlegt, das ist ja eigentlich dann prädestiniert dafür, so ein Rennen jetzt in Kraichgau zu gewinnen. Aber wären wir wieder beim Thema, man ist prädestiniert, man hat die Möglichkeiten und dann muss es halt auch abliefern. Und in der dritten Woche, das dritte Rennen, das ist ja schon bei Kurzdistanz oder olympischer Distanz herausfordernd. Also hat da Ben Ressel, bei dem sie ja trainiert, auf jeden Fall einen guten Job gemacht und sie da zusammen mit ihm gut wieder an die Startlinie gebracht. Und genau, Glückwunsch an der Stelle an Dani.
Oh, Kraichgau. Nicht Kraichgau, St. Pölten.
Wir können noch kurz im Kraichgau bleiben und uns dem Bundesliga-Rennen widmen. Das war ja Samstagabend. Erstes Rennen der, pass auf, halte ich fest, Frubiase, ersten Triathlon-Bundesliga. Neuer Titelsponsor. Wieso lachst du?
Nein, ich habe es auch gelesen. Alles neu in der Bundesliga, vor allem auch die Foto-Challenge, die am Startbereich, ja. Oder dieses Video, ich weiß gar nicht, was da genau gemacht wird.
Ja, es war jetzt es war eine Team-Relay und im internationalen Bereich gibt es ja immer so einen Signature-Move, wenn das ganze Team zur Startaufstellung gebeten wird und dann wird halt irgendein Dance oder sowas wird halt gemacht und der wurde dieses Jahr sogar angekündigt, dass es dafür eine kleine Auszeichnung gibt und deswegen haben sich die Jungs und Mädels da angestrengt, sind kreativ geworden und haben da irgendwelche Moves ausgepackt. Insgesamt muss man auch sagen, gibt die Bundesliga sich sehr viel Mühe, Social Media technisch, aber auch einfach in der Orga, da einen guten Job zu machen. Und wir haben ja letzte Woche mal kurz drüber philosophiert, wer da noch so lange mit dabei war, was die Bundesliga für Chancen und aber auch Herausforderungen hat. Und dementsprechend haben die es nicht ganz leicht, aber sie machen das Beste draus. Und ja, dieses Mal mit so einem Staffelformat ist natürlich ganz cool für die Athleten. Aber andererseits für mich als Teamleiter, ich mache ja für Neckars Ulm so ein bisschen die Orga, auch ein bisschen kritisch und du landest halt schnell mal in der Krise, weil Samstagmorgen wurde ich angerufen von einem der Freiburger Jungs, die eigentlich hätten starten sollen. Ja, der Hals kratzt und er kann nicht starten. Und dann find mal innerhalb von 5 Stunden, ne, noch einen Ersatzmann. Wenn am gleichen Tag noch ein Europacup ist, viele 70-3-Rennen und French Grand Prix war auch noch. Also französische Liga sind ja auch einige deutsche Athleten, die dort starten, weil es da halt auch gutes Geld gibt. Von dem her haben wir dann, oder ich bin dann bei einem Starter aus der zweiten Liga bei uns gelandet. Der hat auch einen guten Job gemacht. Aber leider hat sich der erste Mann, den ich aufgestellt habe, schon auf die Schnauze gelegt beim Wendepunkt. Und das ist dann natürlich in so einem Staffelrennen richtig schlecht, weil du richtig viel Rückstand mitnimmst. Und in einem normalen Sprintwettkampf hast du 5 Athleten am Start, bei den Frauen nur 4, aber es kommen auch nur bei den Männern 4 in die Wertung, bei den Frauen dementsprechend nur 3 und da hast du halt von Natur aus dann so ein bisschen Puffer. Wenn aber natürlich der Staffel ansteht, dann zählt halt jeder voll rein und ja, da waren wir dann auf gut Deutsch gesagt am Arsch und haben gerade nochmal uns auf den vorletzten Platz gerettet, 14. von 16. da sind wir geworden. Also Erik Diener hat uns noch ein bisschen nach vorne buxiert. Aber gut, die Saison ist noch lang und ich halte euch auf dem Laufenden, was das Team aus Neckars Ulm in der Bundesliga so veranstaltet.
Ja, aber war es eigentlich knapp? Also ich meine, so eine Staffel ist ja dann immer so das Problem, dass sich das dann auch in die Länge zieht, gerade wenn jetzt nicht so alle Teams gleich stark aufgestellt sind. Ja, also ich meine, vorne gab es ja relativ souverän, haben die Saarländer gewonnen.
Genau, also, Hülo-Team sah auf 1. Generell, wie du sagst, ist schon ein Problem, dass die Leistungsdichte dann einfach nicht so hoch ist, weil ja natürlich, du hast kein normales Rennen, wo halt einfach die besten Jungs aus den Teams sich betteln und nach hinten, irgendjemand muss auch 30. werden, so ist halt so im Sport, sondern dass halt im Prinzip die Leistungen ja addiert werden und das heißt, wenn jeder ein bisschen was verliert auf den Besten, ist halt am Ende relativ viel Abstand und so war das halt dann, ja, bei den Männern war knapp, bei den Frauen war knapp 50 Sekunden zwischen Platz 1 und 2 und 40 Sekunden zwischen Platz 2 und 3. Dahinter war es dann ein bisschen dichter, aber also auch ein Sprintfinish, aber so insgesamt sind das dann nicht die spannendsten Rennen, weil ja einfach dann die Leistungsdichte eben schon auseinandergeht. Da hat man natürlich im World Triathlon Zirkus bei den Staffeln deutlich mehr Spannung, weil da jede gute Nation bringt da 2 Top-Frauen und 2 Top-Männer an den Start und dann wird's spannend. Aber ja, die Bundesliga ist halt dementsprechend ein paar liegen drunter und dann gehen da die Lücken auch ein bisschen mehr auf. Aber trotzdem cooles Format. Und das nächste Rennen ist dann eine normale Sprintdistanz und da wird es dann, denke ich, auch wieder attraktiver, das Ganze im Livestream zu verfolgen und können wir dann berichten, wenn es soweit ist.
Jo, vielleicht noch vollständigkeitshalber, bei den Frauen hat gewonnen Lüneburg, oder?
Ja.
Lüneburg?
Genau, Dr. Loges Team. Warte mal, hier, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Dr. Loges Triathlon Team Lüneburg, zweiter kommt das PV Triathlon TG Witten und dritter wird das SSF Bonn Triathlon Team. Ja. Genau, ist halt top. Auch seitdem Buschütten aus der Bundesliga raus ist, hat man da ein bisschen mehr Abwechslung so in der Spitze. Das ist eigentlich einer der wenigen Vorteile, dass sie nicht mehr da sind. War ja davor so ein bisschen der FC Bayern des Triathlons, aber dadurch fehlen natürlich auch ein paar internationale Top-Athleten, die davor der Rainer Jung mit dem guten Startgeld auch angelockt hat, was ja sehr positiv für die Bundesliga war. Die sind eben leider nicht mehr dabei. Gut, du hast schon davor angeteased, wir hatten auch noch ein Rennen in St. Pölten, ein Challenge. Und da waren ja auch einige deutsche Jungs am Start.
Ja, Fred hat zum ersten Mal, ich habe es nochmal nachgeguckt, seit 3 Jahren wieder ein Rennen gewonnen.
Ja.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass das schon so lange her ist, ne? Also irgendwie das letzte Mal ist Samarkand gewesen, 2023. Also der hat in der 24er, in der 25er Saison und jetzt in der ersten Hälfte von der 26er Saison auch nicht mehr gewonnen. Bis zum gestrigen Tag. Und da hat er St. Pölten zum zweiten Mal gewinnen können. Super souverän abgeschossen. Also es ist ja dann Hannes Butters vorne rausgefahren, Fred irgendwann hinterhergefahren, überholt. Die sind ja, glaube ich, relativ identisch ins T2 gekommen. Und dann hat Fred nichts anbrennen lassen und hat eigentlich relativ souverän das Ding nach Hause geschaukelt und ist jetzt zum zweiten Mal St. Pölten-Champion. Und halt nach der langen Durchstrecke tut es wahrscheinlich auch total gut, endlich mal wieder ein Rennen gewinnen zu können. Also es ist ja dann doch auch irgendwie, ich glaube, das braucht man dann ja auch für sein Ego. Ja. Also so ist ja dann doch auch mal ein Unterschied, wie so ein zweiter, dritter Platz gewinnen ist halt einfach, besser kann es nicht laufen an so einem Wochenende. Und das ist natürlich dann auch irgendwie gut und das nimmt man gerne mit für die kommenden Rennen. Ich meine, da steht ja bei ihm jetzt auch insbesondere Rot noch an. Da so ein Ding abzuschießen, das hilft.
Da fragt keiner nach, ne? Wenn du das Rennen gewinnst, dann ist erstmal gut.
Ja, ich meine, Hater gibt's immer.
Ja.
Hater gibt's immer, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, an dem Tag hat er das Maximale rausgeholt war auch eine sehr solide Leistung, ne? Also kann man jetzt nichts sagen. Dementsprechend Hut ab, Fred, und herzlichen Glückwunsch, dass du das Rennen dort gewinnen konntest.
Ja, moin in die Runde. Hannes hier. Ich gebe mal einen kleinen Erlebnisbericht von meinem Ausflug zur Challenge St. Pölten. War für mich ein Back-to-Back-Race. Ich bin vorher schon in Samorin geraced und eine Woche später in St. Pölten. An sich die Gegebenheiten waren wieder echt super dort. Ist jetzt auch das 5. Mal gewesen, dass ich dort am Start gehe. Und Bedingungen dort, Organisation und alles ist halt echt super, weswegen ich da auch echt gerne am Start bin. Im Vorfeld war noch so ein bisschen Spannung in der Luft, ob es einen Wetsuit oder Non-Wetsuit-Swim gibt. Wäre das erste Mal in der Geschichte von der Challenge St. Pölten gewesen, wenn ohne Neo geschwommen wäre. Aber so wie es natürlich sein sollte, hatte das Wasser dann am Rennmorgen 20,9 Grad, glaube ich. Und wir sind mit Neo geschwommen. Und zum Rennen habe ich im Schwimmen einen ganz guten Start erwischt und konnte mich direkt absetzen. Ist ja das Besondere in St. Pölten, dass man da in zwei Seen schwimmt und zwischendurch so 250 Meter rennt. Also im ersten See so einen Kilometer zu schwimmen und im zweiten dann nochmal 900 Meter ungefähr. Und ich bin echt jedes Mal aufs Neue wieder erstaunt, wie kacke sich das anfühlt, wenn man den ersten See durchschwommen hat, dann rüberläuft und dann wieder reinspringt, um weiter zu schwimmen. Das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Habe mich aber im zweiten See auch nochmal gut gehalten. Bin im ersten See mit 45 Sekunden Vorsprung auf die Sechsergruppe raus und dann aus dem zweiten See mit 1,20 insgesamt. Habe dann in der ersten Wechselzone ordentlich Zeit liegen lassen, weil auf meinem Wechselbeutelplatz ein anderer Beutel hing. Bis ich das gemerkt habe, sind da schon ein paar Sekunden vergangen. Und ja, dann raus auf die Radstrecke. Am Anfang fährt man ja, also super tolle Radstrecke, am Anfang die ersten 20, 25 Kilometer auf der vollgesperrten Autobahn in die eine Richtung. Das ist schon ziemlich iconic. Und dann wird es ein bisschen wellig mit einem kleinen Anstieg. Dann geht es weiter an der Donau und dann noch ein längerer Anstieg hinten drauf. Hab da erstmal mein Ding gemacht. Bin vorne auch mit ganz guten Beinen erstmal lospedaliert. Hinten dann die Sechsergruppe, was ich dann, glaube ich, zu einer Vierergruppe, angeführt von Fred, formatiert hat. Und bin dann bis, glaube ich, Kilometer 50, 55, vielleicht sogar 60, alleine vorne durchgekommen, bis dann die Gruppe rund um Fred mich aufgerollt hat. Und dann ja, habe ich mich da in der Gruppe aufgehalten und bin mit Fred zusammen und mit Jonas in die Wechselzone auf 1, 2 und 3. Hab dann entgegen meiner Natur einen sehr guten zweiten Wechsel erwischt und hatte das Glück, als Erster aus der Wechselzone rauslaufen zu können und da ein bisschen Führungsluft schnuppern zu können. Hat leider nicht allzu lange angehalten, bis Fred und Jonas dann von hinten kamen. Und ja, also Radfahren war schon echt ordentlich. Habe da echt gute Nummern abrufen können und würde auch sagen, dass so einer meiner besten Radfahrten waren in einem 70.3 oder Mitteldistanzrennen. Und von daher, ja, haben dann die Beine nicht mehr ganz so Lust gehabt. Der Körper war auch ziemlich platt. Klar, jetzt so im Endeffekt ist man irgendwie ein bisschen enttäuscht, wenn man als Erster aus der Wechselzone rausläuft und dann nur als Siebter ins Ziel kommt. Aber für den Tag war es irgendwie das Limit gewesen. Und somit, ja, war es dann doch wieder irgendwie ein cooler Ausflug zur Challenge St. Pölten. Mal schauen, was das nächstes Jahr wird. Das war jetzt das letzte Jahr, wo es unter dem Challenge-Label stattgefunden hat. Ab nächsten Jahr wieder Back to the Roots zu Ironman. Mal gucken, was sich da ändert. Ob sich am Rennen irgendwas ändert oder ob es einfach nur eine Übernahme von Ironman wird. Genau, deswegen gibt es auf jeden Fall ein paar gute Sachen, die ich aus dem Rennen mitnehmen kann, ein paar Sachen, wo wir beide dran arbeiten müssen. Aber insgesamt kann ich dann positiv zurückschauen. Und ja, jetzt heißt es erstmal ein bisschen Beine hoch und dann nochmal einen kleinen Trainingsblock setzen, bevor es für mich dann zum nächsten Rennen nach Elsinore geht. Pro Series Rennen, da bin ich auch schon drauf gespannt. Da wird wieder neu angegriffen. So viel zu mir und meinem Ausflug zur Challenge St. Pölten. Haut rein. Servus.
Ist auch eine coole Strecke, finde ich, so von dem, was man sieht. Also ich habe ab und zu mal in den Livestream reingeguckt. Also ist ja schon irgendwie was Besonderes, in diesen zwei Seen da zu schwimmen. Und dann die Radstrecke sieht cool aus und ist ja auch irgendwie so ein, ja, so, schon so ein Prestigerennen auch, so eins der großen in der Dachregion. Von dem her da echt cool, dass Fred das gewinnen konnte. Ist ja auch so seine Österreich-Winstreak oder Podiumstreak, glaube ich, hat er auch gepostet. Hieß ungebrochen. Also da fühlt er sich zu Hause und fühlt er sich wohl. Ja, genau.
Ja, Heimrennen, ne? Ja, halbe Ösi.
Was er zum Rennen zu sagen hat, hört er hier.
Jungs und hey, Buddy Talk. Ja, mega happy natürlich mit meinem Sieg bei der Challenge St. Pölten. Und nach fast 1000 Tagen, dass es endlich mal wieder mit einem Sieg geklappt hat. Und ja, die Woche davor beim Challenge Samorin habe ich schon gemerkt, dass die Form in die richtige Richtung zeigt. Nach einem sehr, sehr guten Trainingsblock davor, unter anderem in Sierra Nevada, in der Höhe. Und ja, beim Samorin ist dann irgendwie renntechnisch noch nicht alles irgendwie zusammengekommen. Ja, habe dann relativ spontan entschieden, beim Challenge St. Pölten nochmal die Chance zu ergreifen, bevor es dann in den finalen Trainingsblock für die Challenge Rot geht. Jetzt dann nochmal in Livigno und dann Challenge Rot als mein Saisonhöhepunkt. Und ja, Schwimmen hat endlich mal wieder geklappt. Ich nehme Hannes Butters weg mit der Spitzengruppe aus dem Wasser. Und ich glaube, das hat man auch an dem Nachhinein wirklich gebraucht, um überhaupt um den Sieg mitzukämpfen bei dem Rennen. Weil heutzutage einfach jeder auf so einem hohen Niveau ist, gerade auf dem Rad, dass man da kaum mehr Unterschiede oder kaum mehr große Unterschiede machen kann. Aber ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt auf dem Rad, brutal gute Beine gehabt und einfach von Anfang an ja richtig gepusht, auch über die Berge, ordentliche Wattspitzen, von denen ich mich gut erholen konnte. Und ja, konnte so die Gruppe nach und nach eliminieren, und am Ende der Radstrecke waren wir dann nur noch zu dritt in der zweiten Wechselzone, und ja, und da konnte ich dann beim Laufen auch von Anfang an eigentlich ja vorne weglaufen und ja den Sieg nach Hause bringen, und von hinten kam dann auch niemand mehr näher, worüber ich in der zweiten Runde auf jeden Fall auch happy war, weil da wurde es dann echt auch zäh, gerade auch von den Bedingungen, wurde dann ja sehr schwül und warm. Und die Laufstrecke ist da auch ja, gar nicht so einfach mit den ganzen Ecken und verschiedensten Untergründen. Und da hatte man auf dem Hinweg ja ordentlich Gegenwind auch. Und ja, das habe ich dann in der zweiten Runde schon gemerkt und konnte aber dann zum Glück den letzten Kilometer dann auch nochmal genießen. Und ja, die Mega-Stimmung in St. Pölten und ja, wirklich ein Rennen, wo ich gerne wieder zurückkomme, auch nächstes Jahr oder die kommenden Jahre, jetzt wo es ja von Challenge wieder zurück zu Ironman geht. Genau. Und ja, ich glaube, das ist alles, was ich zu berichten habe. Und danke euch und bis bald.
Genau, der Vollständigkeit halber noch Simon Davis aus Great Britain wird Zweiter, junger Kerl, Jahrgang 2001. Mattia Ceccarelli, der ist ja auch schon ewig dabei, der ist gefühlt auch immer so bei diesen Challenge 73, also immer wenn Fred gut war, ist irgendwie auch Mattia Ceccarelli ganz gut, habe ich so seit 5, 6 Jahren so gefühlt.
Ja, der ist auch dankbar, weil der schwimmt normalerweise ziemlich gut. Der fährt auch ganz gerne Führung. Aber du weißt ganz genau, du läufst schneller
Ja,
als
das
er.
ist gut. So
Also das ist der beste Athlet. Also
einen hat man
ich habe
gern
auch mal
dabei.
ein Rennen wegen dem gewinnen können. 73 Astana damals.
Ja.
Und das war es auch, wir zu zweit weg. Das war eigentlich, wir haben uns auch angeguckt, 5 Minuten Turns, das 2 Stunden durchgezogen und dann ab Kilometer 0,8 war eigentlich.
Hast den Sack zugemacht dann.
War der Vorsprung gut genug, dass ich es nur noch halten
Einmal
musste?
danke und ciao.
Ja, obwohl ich sehe gerade, er ist sogar schneller gelaufen wie Fred. Aber ja, guck mal, der hat sich auf dem Rad zurückgehalten. 208.
Ja, spricht entweder
Fred ist 204
für den
gefahren.
Mattia oder gegen Fred. Da wissen wir jetzt, das könnt ihr beurteilen.
Ja, guck mal. Oder er hat sich beim Radfahren geschont und kann dann doch laufen.
Ja.
Also wenn er so schnell gefahren wäre wie Fred, wäre er natürlich auch deutlich langsamer
Ja,
gelaufen wie
ist ja auch
Fred.
nicht
Das
viel,
können wir,
also
glaube ich, festhalten.
Minute 10, ne? Also da ist es marginal. Vierter Platz tatsächlich noch hier und sechster Platz und siebter Platz. Gibt es noch drei Shoutouts von mir. Einmal an Jonas Wechsler auf 4, trainiert hier in Nürnberg auch, wird von Johnny trainiert. 2005er Jahrgang. Alex Richter, auch in Nürnberg öfter mal im Schwimmbad zu sehen. Und Hannes Butters auf 7. Der, wie du gesagt hast, gutes Swim-Bike-Kombi hatte und beim Laufen dann leider nicht ganz das abrufen konnte, was er sich ja zeigen wollte. Und dann eben mit Platz 7 am Ende. Da kommt sicher auch noch was dieses Jahr.
Ja, zu den Frauen, ne?
Da muss ich hier
Caro
die,
hat gewonnen.
ja,
Caro hat gewonnen.
muss ich hier die
Ich
Ergebnisliste
habe auch.
anmachen, umspicken. Ich weiß nur, dass genau wie du sagst,
Ja,
Caro hat
müsste ich.
gewonnen.
Ich habe auch, ehrlich gesagt, St. Pölten habe ich eigentlich fast am wenigsten verfolgt. Also, so Bundesliga habe ich kurz mal reingeguckt. Brasilien habe ich so ein bisschen verfolgt. Kraich, glaube ich, verfolgt. St. Pölten lief dann so irgendwie nebenbei. Ich habe dann auch, obwohl ein, zwei Mal habe ich schon reingeguckt, aber im Großen und Ganzen habe ich dann eigentlich Fred gesehen.
War auch schwierig mit den Splits, ne? Also ich habe auch im Livestream immer so vergeblich nach Distanzmarkierungen und Abständen gesucht. Und wenn du halt dann im Stream nur jemand vor sich hin marschieren siehst und dann halt nicht den Überblick hast, wo der platziert ist oder wer von hinten kommt, dann wird es immer schwer, ne? Und dann catchst du halt jemand auch nicht so. Oder mich zumindest als Zuschauer, der dann gern irgendwie sieht, okay, Abstände so und so, so viel noch zu laufen oder Rad zu fahren. Deswegen, ja, gerne da Call an Challenge, mehr mit Splits arbeiten, bitte.
Ja, und Caro hat es natürlich auch total langweilig gemacht,
Ja.
weil schnellste Schwimmzeit, schnellste Radzeit und fast schnellste Laufzeit
Das ist natürlich
ist irgendwie
das
auch in Summe
Perfect
7 Minuten
Race,
Vorsprung.
ja.
Ja, also auf jeden Fall krasse Leistung, ne? Ich habe jetzt auch gelesen, dritte Mal St. Pölten gewonnen, also auch in Folge, also back to back to
Der
back.
Hattrick.
Und letzte Woche auch Samorin.
Ja. Zwei solide Wochen hier.
Kann man machen.
Einmal die Challenge-Schelle mitgenommen. Zweite wird Dide Didriks aus den Niederlanden und, oh, wilder Name, Hukka Mintu aus Finnland. Vierter Platz geht an Sarah Schönfelder. Ansonsten keine weiteren Deutschen in den Top 10. Ja, so viel zu St. Pölten.
Haben wir nur noch ein Rennen, ne?
Haben wir noch ein Rennen. Davor
Wie
geht's aber mal kurz ab in die Werbung. Wir haben heute nämlich noch einen Werbepartner. Und zwar ist das, wie könnte es anders sein, Koro, unsere treuen Begleiter hier im Buddy Talk. Und Ich freue mich auch schon wieder, weil neuer Monat heißt neue Koro-Bestellung. Ich weiß nicht, wie es da bei Nils aussieht, aber wo ich bei ihm mal war, habe ich da auch ein paar Vorräte entdeckt. Das heißt, der wird bestimmt auch wieder fleißig da mal gucken, was er so auffüllen kann in der Speisekammer. Und da geht es neben den natürlich den Basics wie Haferflocken, Sojaflocken oder auch ja, so gefriergetrocknete Früchten, die er schon mal angepreist hat, zurzeit vor allem eben auch um Proteine. Also Koro wird mit dem Slogan gerade dein Tag, dein Rhythmus und dein Protein. Also schaut, dass ihr euch tagsüber gut versorgt. Die Wochen werden wieder intensiver. Ich finde, wenn man so im Winter hat man immer einen ganz guten Rhythmus und im Sommer wird es dann alles ein bisschen crazy, weil der Tag ist länger, man wird irgendwie dann doch noch verleitet, nochmal am Abend rauszugehen und noch was zu machen, vielleicht noch eine Einheit reinzuschieben, Sundowner Ride, ist ja auch mega. Also dafür macht man ja den Sport, dass es Spaß macht. Aber man muss natürlich auch gut versorgt sein dabei und auch schauen, dass der Job nebenbei noch irgendwie läuft und dass man sich gut versorgt. Deswegen schaut auf jeden Fall, dass ihr gut versorgt seid und eben nicht nur mit den Carbs, die man ja so schnell mal in die Flasche ballert, sondern auch mit Protein danach. Und da muss man ja nicht immer mit einem Proteinshake oder so arbeiten, sondern kann ja auch einfach mal einfach auf ganz natürliche Alternativen bei einem guten Snack oder so setzen. Also entdeckt da die Welt des Proteins. Und wie könnte es anders sein? Nils liefert uns natürlich den Code, damit der hier auch noch mit eingebunden wird und nicht sich nur in seinem Vorratsschrank bedient, während ich hier die Werbung mache.
Ja, danke Simon. Also getreu dem Motto Getting the Protein In, 5% mit Body Talk. Diesmal alles kleingeschrieben, BUDDYTALK, ihr kennt's mittlerweile. 5% auf die komplette Koro-Bestellung. Also haut rein, was der Geldbeutel hergibt.
Jawohl. Ja, und damit zum letzten großen Rennen des Wochenendes, würde ich sagen. WTCS Algarro. Nils, ich muss dich ja jetzt hier mal korrigieren. Du sagst immer WCTS. Es ist WTCS.
WT. World Triathlon Championship Series.
Genau.
Macht Sinn.
Genau.
Aber früher hieß es ja WCS.
Genau. Nee, früher hieß es WTS.
WTS. Nee, World Triathlon hieß es dann World.
World Triathlon Series hieß es früher und jetzt ist die Championship Series.
Jetzt ist Championship.
Aber gut, dazu, du kannst es gleich wieder vergessen, weil weißt du was, nächstes Jahr heißt es T50.
Ja, genau.
Egal, ist natürlich hier nur ein kleiner Gag. Aber ja, das war ein wildes Rennen. Also ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, weil da ging es, also bei den Frauen ging es los, das war alles noch gesittet, aber bei den Männern, da ging es drunter und drüber. Ich saß vorm Bildschirm und dachte mir nur, Crash und Henry legt sich, wo ist Henry hin? Er ist irgendwie weg und man sieht nicht, was passiert ist und dann geht vorne die Gruppe durch oder nicht und dann nochmal Crash und Henry nimmt alle anderen noch mit und schaltet die halbe zweite Gruppe aus. LXI steigt dann aus beim Laufen, Matt Hauser steigt aus, Hayden Wild schafft es nicht mal an die Startlinie, also letztendlich, ja, ein verrücktes Rennen. Ich würde sagen, ich lese kurz die Ergebnisse vor, damit alle mal auf dem aktuellen Stand sind und auch wissen, wovon ich rede, weil wir haben ja hier nicht nur Kurzdistanz, Hardcores dabei, aber ich finde, über das Rennen kann man trotzdem kurz mal ausführlich reden, weil das schon sehr besonders war. Und zwar gewinnt Vasco Vilasa sein zweites Rennen in Folge. Davor hat er ja 9 Podien gehabt und jetzt direkt auch Back-to-Back. Schlägt Miguel Hidalgo, der Brasilianer, landet auf dem zweiten Platz. Und dritter Platz Ricardo Batista, also noch ein paar Portugiese. Mit dem habe ich mich schon bei den Junioren-Europameisterschaften gebettelt, 2019. Und er hat ein richtig starkes Rennen gemacht. Und sein Bruder auch noch, der ist auch nochmal deutlich jünger, kommt auch auf einen starken 6. Platz, glaube ich. Aber ja, also die Portugiesen waren auf jeden Fall voll mit am Start bei den Männern. Ansonsten der Vollständigkeit halber, Dorian Cuny kommt auf Platz 4, Charles Paquet auf 5, hier Tom Richard auf 6, dann der junge Batista auf 7, Yannis Higuain auf 8, Alberto Gonzalez auf 9 und Diego Moya auf 10. Die besten Deutschen waren Chris Ziemer auf 38 und Walle Werns auf 42. Leider nicht so gute Ergebnisse und unser guter Freund Henry aus dem Trainingslager-Talk leider mit einem DNF, nachdem er noch als erster aus dem Wasser kam. Also es hat gut angefangen, aber danach ging es dann bergab. Ich weiß nicht, hast du das Rennen gesehen?
Gesehen habe ich es nicht. Also ich habe mir den Sturz, den man ja auch in so einer super Slow-Mo sich angucken kann, also wie dann von hinten noch der zweite über Henry oder voll in Henry so reinkachelt. Dementsprechend habe ich eigentlich nur so gefühlt Best-of von den ganzen Stürzen gesehen. oder wenn halt Leute so aussteigen. Aber selber habe ich das Rennen gar nicht verfolgen können. Ich glaube, das konnte man ja umsonst angucken, aber es war ja irgendwie Samstagvormittag.
Ja.
Das ist natürlich so für eine Family der absolute...
Der Super-GAU.
Der Super-GAU. Ja, also Samstag 11 Uhr lässt sich niemand in Ruhe Fernsehen gucken. Dementsprechend habe ich da auch wirklich nur die Ergebnisse gesehen. Natürlich mega ärgerlich für Henry, ne? Ich glaube, der war schon auch richtig on fire und dann
Ja, der hat passiert halt sowas. Super starkes Rennen gemacht an sich bis dahin. Er hat mir auch eine Memo geschickt, die haue ich jetzt hier gleich mal rein, damit ihr da die vollen Insights habt.
So, hallo, schöne Grüße in den Buddy Talk. Ich melde mich nach dem WTCS in Alghero. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein ziemliches Spektakel, leider nur nicht ganz das Spektakel, was man sich vielleicht vorher erhofft hatte. Hatte da damit schon angefangen, dass Hayden Wild abgemeldet hat. Was ich schon auch echt schade fand, auch wenn es ja an sich für mich ganz gut ist, aber hätte mich jetzt schon echt mal interessiert, wo er jetzt gerade auch im Vergleich zu letztem Jahr dann im Schwimmen da steht und ja, wie viel Einfluss er auf eine Chase Group nehmen kann aktuell. Und dann für mich persönlich lief das Schwimmen richtig gut. Also man muss sagen, es war auch schon ein bisschen unfair vom Start. Also die Seite mit den niedrigen Nummern war doch, denke ich, ein gutes Stück kürzer und der Hauser hat es halt wieder brutal angezogen. Ich bin dann bewusst gar nicht so hammerschnell losgeschwommen. Und dann war ich so halb neben Hidalgo, halb an der Hüfte vom Hauser und der wollte dann irgendwann nicht mehr vor. Da habe ich mich halt gut gefühlt, dachte ich, gehe ich vorbei. Auch wenn ich jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt ganz vorne schwimmen wollte, weil du natürlich da schon einfach mehr Energie investieren musst schon. Und nach einer Runde kam dann auch der Crociani vorbei. Dachte ich mir eigentlich ganz geil. Und bei dem in den Füßen war es dann, fand ich, auch wirklich erstaunlich easy irgendwie. Und dann hat er nach einer halben Runde wieder angefangen mit seinen Rückenspirenzchen. Und dann bin ich wieder vorbei. Und weil ich halt auch wollte, dass das Tempo oben bleibt, dachte mir, bevor ich jetzt auch noch rausgehe. Aber insgesamt dachte ich mir schon so, oh, eigentlich fühle ich mich hier gefühlt schon ein bisschen viel vorne. Also an sich war es natürlich gut, also habe mich auch gut gefühlt, aber ja. Und dann am Ende kam halt der Crociani wieder neben mich, wo ich mir auch dachte, Junge, geh mir nicht auf den Sack. Und dann hat er noch einen kleinen Bauchklatscher gemacht. War auf jeden Fall auch irgendwie ganz witzig. Und dann am Anfang vom Rad war ich halt direkt hinterm Hauser, hab dann den ersten kleinen Anstieg direkt richtig hart hochgepusht in die Rechtskurve und zack, kracht's hinter mir, ich drehe mich um, Hauser ist weg. Ich denke mir, Kacke, hat auch direkt so Dynamik rausgenommen, muss man irgendwie sagen. Dann war ich ganz kurz mit dem Hidalgo zu zweit vorne. Aber das war irgendwie klar, dass wir da jetzt nicht zu zweit fahren wollen. Und es waren auch nur so ein paar Meter Lücke. Und dann war am Wendepunkt dann schon irgendwie direkt so eine 23-Mann-Gruppe, wo ich mir direkt dachte, boah, ist irgendwie schon eigentlich ein bisschen viel. Aber Yi war noch nicht dabei, deswegen war schon klar, Tempo hochhalten. Und halt Conway, Cantero, Milner, die Konsorten auch nicht. Und dann hat der Pennekamp direkt relativ früh so eine kleine Attacke gefahren. Ich bin halt hinterher. Und dann in der nächsten Rechtskurve hat der Pennekamp sich aber direkt vor mir auf die Fresse gelegt. Und ich halt auch da hinterher. Und da muss ich sagen, das war schon relativ heftig so. Oder im ersten Moment dachte ich schon so, boah, okay, der war jetzt schon nicht so ohne. Ich bin halt schon gut auf den Ellbogen geklatscht und war schon relativ schnell so. Bin dann aber erstmal wieder aufgesprungen, dann aber wieder runter, Lenker nochmal gerade gebogen, dann wieder los und witzigerweise, wie der Zufall es wollte, kam dann genau Chebbe vorbei, der sich in der ersten Kurve schon hingelegt hatte. Da war ich in einer kleinen Gruppe mit Chebbe, Walle und da sind wir erstmal dann richtig ordentlich nochmal gekreiselt, haben dann erst die Gruppe vom Cantero, eine kleinere Gruppe eingeholt, dann die Gruppe vom Yi eingeholt, sind dann nochmal bis auf knapp 20 Sekunden an die Spitzengruppe sogar rangekommen. Dann war ich aber irgendwann auch ein bisschen aufgeraucht. Und dann war eigentlich so ein bisschen der Plan, vielleicht zu versuchen, nochmal die Gruppen zu springen, weil wir natürlich in unserer Gruppe auch ein paar sehr, sehr gute Läufer dabei hatten. Und dann später bin ich dann leider halt selber gestürzt, nochmal. Ja, da muss ich sagen, ich glaube, ich war vom Fokus vielleicht auch nicht mehr so hundertprozentig dann da, weil als ich mich dann irgendwann auch ein bisschen zurückgenommen hat und es alles so ein bisschen gesettelt war, ja, und dieser Adrenalinstoß, sage ich mal, dann vielleicht nicht mehr so ganz da war, war ich dann auch so kopfmäßig dann doch ein bisschen demotiviert und dann waren auch schon die Beine, sage ich mal, von diesem ersten 20 Minuten Push dann doch auch schon schwerer und irgendwie war ich vielleicht nicht mehr so mit der hundertprozentigen Konzentration bei der Sache und dann hat Walle eine gute aggressive Linie genommen und ja, ich bin dann irgendwie weggerutscht und hab mir natürlich sauleid, dass ich halt hier Cantero Milner noch mitgenommen habe, der Rennen dann auch vorbei war. Ja, am Ende des Tages ziemlich verkorkstes Rennen, aber Form passt auf jeden Fall. Hab mich an sich richtig gut gefühlt, gerade beim Schwimmen, aber auch auf dem Rad. Und ich denke, die Laufform passt auch. Also ja, ich bin zuversichtlich immer noch trotzdem. Klar, ist halt ein WTS-Rennen, das einem fehlt, was ein bisschen den Druck erhöht dann auch für die anderen, gerade für die WM-Wertung, dass du da halt dann schon immer gut punkten solltest. Und ja, aber jetzt EM geht's weiter in knapp 2 Wochen. Und ich denke, da ist einiges drin, sowohl für mich als auch für den Chebel. Ja, ich denke, das wird spannend. Und jetzt habe ich hier ganz schön lange gelabert. Schöne Grüße. Ciao, ciao.
Genau, ja. Also wie ihr schon gehört habt, natürlich wilder Rennverlauf inklusive 2 Stürzen und ja, einfach kleinen Unkonzentriertheiten. Und dann ist es halt so eine hohe Intensität bei so einem Rennen, dass es keine Fehler verzeiht. Aber ja, er war einfach in einer super Ausgangslage und ich kann wirklich nicht genug sagen, wie stark dieses Schwimmen war, weil als erster beim WTCS aus dem Wasser zu kommen, das ist schon wirklich eine krasse Leistung. Da muss man richtig was drauf haben im Wasser. Aber ja, zum Glück hat er sich nichts getan und hat auf jeden Fall viel Selbstvertrauen getankt, auch wenn er am Ende auf der Nase lag und hat da bestimmt wieder was gut zu machen und zu beweisen beim nächsten Rennen. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass er so in den olympischen Zyklus startet. Also jetzt ging es quasi los, der Quali-Zeitraum ist eröffnet, die Punktejagd für LA beginnt sozusagen und ja, da gab es jetzt eigentlich niemand, der gefehlt hat, außer Tim Hellwig, haben wir ja letzte Woche schon kurz angesprochen, der das ausgelassen hat. Und insgesamt war es jetzt natürlich, also fand ich es persönlich aus Entertainment-Sicht schade, dass man nicht gesehen hat, wie Matt Hauser gegen Alexi und Hayden Wild performt, weil, ich habe schon angesprochen, Hayden war krank, der hat sich irgendwas am Fuschelsee eingefangen. Da war ja so ein Canyon-Meeting die Woche davor und ist da mit Fieber leider raus gewesen. Zweiter Platz, Matt Hauser, den hätte ich auf den 2. Platz getippt. Der hat sich ja ordentlich abgelegt hinter Henry, also da gibt es ja auch ein gutes Video davon, wie der um die Kurve schießt und dann einfach nur auf dem Oberarm rausslidet aus der Kurve. Der ist dann nach dem Radfahren ausgestiegen und Alexi ist am Vortag wohl umgeknickt und hat sich da den Knöchel verstaucht und konnte deswegen am Rad eigentlich auch schon nicht ordentlich fahren und ist dann eigentlich auch, es ist auch DNF. Und damit hat sich gezeigt, dass Vasco dann so der stabilste da aktuell ist und so ein Rennen halt auch im Schlussspurt gewinnen kann. Und Miguel Hidalgo ist ja so ein bisschen der Leidtragende, weil der will es so sehr, nochmal so ein Rennen zu gewinnen. Er hat es ja letztes Jahr geschafft, dort in Italien. Aber dem fehlt dann noch so ein bisschen der Kick hinten raus, das dann auch im 1 gegen 1 gewinnt und entscheiden zu können. Von dem her ist da Vasco Villaza jetzt der Serious Leader nach den ersten Rennen. Und genau, weiter geht's dann in Frankreich.
Ja, haben wir, obwohl erstmal vielleicht so aus dem Trainingslager-Talk, ne, war nicht das Wochenende von den Jungs heimlicher Sieger Lasse Priester, der sich schön zu Hause ausgeruht hat und nächste Woche hoffentlich dann in San Francisco wieder ins Renngeschehen eingreift. Ist natürlich wirklich ärgerlich, ne, dass die drei da nicht performen konnten. Aber ja, es gibt halt solche Wochenenden und solche Wochenenden, die gehören halt irgendwie auch mit dazu.
Ja, leider. Aber einen Shoutout kann ich noch geben hier. Cepe Kindl und Jelle Kindl.
Der Bruder.
Und Jelle Kindl. Also
hat gewonnen, oder?
Jelle hat einfach, der ist noch super jung, der ist im ersten Jahr Junioren und hat schon seinen ersten Elite-Europa-Cup so gewonnen in Polen.
Ach, das ist gar kein Nachwuchscup gewesen, das ist der richtige
Europa-Cup. Der hat den Elite-Europa-Cup gewonnen, ja. aus einem Breakaway aus und dann noch die schnellste Laufzeit vom ganzen Rennen. Also es ist auch sehr dominant. Shoutout an der Stelle. War übrigens auch mein erster Europacup-Sieg dort in Zhejov. Und damals war Cepe Zweiter hinter mir. Also es ist ein guter Platz für uns.
Ja, die kinded Bros.
Cepe hat jetzt auch ein richtig starkes Rennen gemacht. Ist 15. geworden und hat eine super starke Laufzeit. Also er ist ja bekannt für sein starkes Radfahren. Und jetzt hat er aber mit seiner Laufzeit auch bewiesen, dass er auch laufen kann und war einer der schnellsten aus der zweiten Radgruppe. Der einzige, der noch schneller war, tatsächlich war er der schnellste aus der zweiten Radgruppe. Nur Tyler Mislavchuk, der war ein Platz hinter ihm, hat aber ein bisschen langsamer gewechselt. Deswegen echt starke Leistung von Cepe mit 31.02 auf dem schweren Kurs. Vorne die Siegerzeit war 30.27. War, glaube ich, auch ein bisschen länger als 10 Kilometer. Also die Jungs, die sind schnell. Und Cepe war da echt nah dran an der Siegerzeit. Da kann er echt auch stolz nach Hause gehen. Und so 15. Platz ist dann auch super viel wert für ihn. Also punktetechnisch und performancetechnisch echt super gut. Und wir müssen natürlich auch noch geliefert. Ja, wir müssen natürlich auch noch auf die Frauen eingehen, weil da gibt es ja auch ein bisschen Kontroversen gerade. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gibt es so ein paar Reels, in der Lisa Tertsch alle Wasserflaschen abräumt bei einer Verpflegungsstation und sich damit natürlich nicht beliebt macht in der Führungsgruppe beim Laufen, ja.
Wie also ganz klassisch McCormack-Style.
Vier Flaschen waren da und sie hat vier Stück genommen. Und Jeanne Leher und Cassandre Bougrand und Bev Potter sind leer ausgegangen. Und es war ja schon ziemlich warm.
Aber getrunken oder einfach abgeräumt?
Ja, also genommen und dann hat Jeanne Leher noch sogar gefragt, ob sie eins bekommt und Lisa wirft sie einfach eiskalt weg. Also damit hat sie sich natürlich nicht beliebt gemacht. Cassandre Bougrand hat auch im Ziel den Handshake verweigert und auch auf dem Podium nicht gerade begeistert gewirkt, hat auch nicht angestoßen mit Lisa. Lisa wurde nämlich Dritte im Rennen. Und da gibt's gerade, also da ist gerade das Feuer am Burnen, ja, bei den Girls. Ja. Cassandre gewinnt vor Beth Potter und Lisa wird Dritte. Jeanne Leher auf Platz 4, Leonie Perriot auf 5, Georgia Taylor-Brown auf 6, Jolene Vermeulen, Taylor Spivey, Tanja Neubert und Marta Kropko rundet die Top 10 ab. Taylor Nipp klomp auf Platz 11. Das war auch mehr oder weniger eine Laufentscheidung aus einer großen Gruppe. Und da waren die Mädels vorne wirklich super schnell. Cassandre hat ja auch letztens den 5 Kilometer französischen Rekord gebrochen. 14:40.
Ja, brutal. Ne?
Das ist so schnell.
Ja, es wird auch immer schneller, ne? Ja. Also, weiß ich nicht, vor einem Jahr ist ja doch noch irgendwas mit 15 gelaufen.
Also ich bin vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber so meine PB am Track, die war jetzt auch nicht in meiner Peak-Zeit so, aber da war ich schon richtig stolz drauf, wo ich 14:38 gelaufen bin. Und ich finde es einfach so krass, wenn das ist jetzt, für sie hat es quasi fast egalisiert und
die 2 Sekunden, wer hätte sie noch drin
gehabt? Ja, wenn sie mich gesehen hätte, dann hätte ich keine Chance gehabt. Ja.
Die hätte es mehr gewollt.
Nee, aber also es ist wirklich verdammt schnell so. Es sieht immer so entspannt aus bei ihr.
Es ist so brutal.
Aber wenn du da am Rennen bist, mal so unter 3 Minuten, das ist schon, da muss man schon ganz gut ackern, ja.
Ja, und so viel schneller läuft jetzt auch die Weltspitze nicht, ne? Also klar ist dann nochmal ein Sprung. Ich weiß gar nicht, was ist so Weltrekord 14:10 so rum, ne?
Bei den Frauen jetzt, ja.
Ja, klar ist es noch eine Ecke, aber wie gesagt, viel auch nicht. Das ist schon brutal.
Ja, voll. Also die könnte auf jeden Fall bei den Spezialistinnen mitlaufen. Also bei den Frauen ist Weltrekord tatsächlich unter 14 Minuten.
Letztes unter Jahr. 14 Minuten?
13:58.
Auf der Bahn
ja,
oder
auf der Bahn? Ja.
Auf den 13:58.
Ja.
Wow.
Das ist schon krass, ja. Aber es ist trotzdem, das sind halt von hochspezialisierten Läuferinnen. Und, 13:54 so. 13:54 ist Straße, sorry. Also 13:58 Track, ja. Das ist schon Wahnsinn. Aber trotzdem ist 14:40 eine absolut konkurrenzfähige Zeit und wahrscheinlich auf der europäischen Ebene mehr als konkurrenzfähig. Also da gibt es nicht viele, die das laufen können. Und die kann halt auch noch super schwimmen, ne? Dieses Mal kam sie nicht ganz so weit vorne raus, aber ist am Rad richtig gut losgefahren und hat dann den Anschluss direkt hergestellt. Aber das ist, ja, Chapeau. Chapeau, Cassandre Beaugrand.
Das braucht Zeit, um Olympiasieger zu werden.
Ja, ja. So ist es. Ja.
Ja, also müssen wir uns mal wieder ans Training machen, Simon. Ja,
ich denke auch.
Unsere persönlichen Ziele dem auch wieder ein bisschen näher kommen. Und genau, haben wir alle Rennen durch, ne?
Haben wir durch.
Hat echt mal wieder Bock gemacht, einfach nur so ein Recap zu machen.
Ja, es ist einfach.
Ich meine, es ist natürlich auch dankbar, wenn so viele Rennen, ich sage jetzt mal, war jetzt ja kein Highlight, aber viele Rennen, zu denen man, die man sich ja irgendwie gerne anguckt oder die es auch irgendwie schon länger gibt. Dementsprechend hat es einfach auch mal Bock gemacht, einfach so einen Blog zu machen und dann irgendwie peu à peu vom einem Rennen zum anderen sich da durchzuarbeiten.
Ja.
Und
ja, und so ein paar Sprachnachrichten mit dabei, so was die Pros sagen. Das denke ich doch auch ganz cool mal. Und zu viel, wir dürfen ja nicht zu viel Zeit von Mika beanspruchen für die Vorbereitung, weil der muss ja sich auch mal fokussieren.
Genau, wenn Mika schon nicht dabei ist, dann können wir auch ein bisschen mehr reden.
Ja.
Ja, Mika aber auch am Wochenende San Francisco, schauen wir mal, PTO, haben wir auf jeden Fall Bock drauf.
Genau.
Kommt dann im Nachgang und vielleicht noch aus eigenem Interesse, Rot steht ja auch vor der Tür und Freitag wird wieder Buddy Talk Tag. Wir werden vormittags wieder einen Live-Podcast machen auf der Bühne und am Nachmittag, genaue Zeiten von beiden werden wir auch noch euch Bescheid geben, findet mit Blackroll wieder eine geführte Blackroll-Session statt. Wo, wie, wann, kommt alles noch, aber dass ihr euch den Freitag schon mal vormerkt, wir sind auf jeden Fall da und haben einiges vor.
Genau, ich habe mit Mika auch schon gequatscht, ich denke, der wird hier nächtigen bei mir, den Homestay machen, also der ist auch mit dabei. Ich denke, ich habe schon was im Programm, steht schon 10.30 Uhr auf der Bühne, also da, ich weiß nicht, ob das schon so bulletproof ist, aber markiert es euch schon mal, dass es auf jeden Fall vormittags ist und dass ihr Freitag schon da seid, die volle Rot-Experience mitnehmt. Ich muss schon sagen, auf Rot dieses Jahr habe ich schon sehr, sehr viel Bock, weil das sind ja wirklich alle Pros da, alles, was Rang und Namen hat. Und da lassen wir uns natürlich nicht lumpen. Da sind wir mit dabei. Ihr könnt auch gerne auch schreiben, ob ihr sonst noch Lust auf irgendeine Aktion habt. Ob wir noch joggen gehen sollen oder sowas zusammen. Aber ich glaube insgesamt, da ist ja schon sehr viel geboten und so ein bisschen reden, ein bisschen philosophieren übers Rennen, Preview. Vielleicht kriegen wir auch ja den einen oder anderen Jungen oder Mädel mit an Bord und dann wird es eine gute Show auf der Bühne und ein guter Freitag.
Oh, wenn du sagst, wenn es schon offiziell ist, 10.30 Uhr ist auf jeden Fall das, was mir bestätigt wurde.
Ich wurde schon darauf angesprochen, ja.
Ah, okay, dann, ich glaube, letztes Jahr war es auch, ich weiß dann immer nicht, was offiziell, inoffiziell ist, da war es auch so, mehr oder weniger, woher weiß er das? Er steht auf der Website.
Genau, ja. Die wissen schon, wer es wir, die Fans.
Ja, genau, wie gesagt, 10.30 Uhr auf der Center Stage im Festivalpark.
Ja, Main Stage.
Buddy Talk, Main seid Act. Dabei. Wir bringen die volle Mannschaftsstärke mit.
Alles andere
in dem
so,
Sinne, Simon?
Pro Trail News oder Pushing Limits, es ist nur Warm-up. Warm-up für
genau.
uns.
Genau, und Cooldown.
Ja.
Je nachdem, wie warm es wird. So, Deckel drauf,
jawohl.
Simon. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, nächste Woche Dienstag, vielleicht Mittwoch, ich weiß nicht, wie es ist mit Zeitverschiebung aus San Francisco. Wir gehen mal davon aus, dass wir Dienstag erscheinen. Dann wieder Buddy Talk mit uns.
Mit uns, auf jeden Fall. Und dann hoffentlich auch wieder mit Mika und vielleicht auch mit Lasse, weil ich habe so ein Gefühl, dass Lasse ein gutes Rennen machen wird vor Ort. Sein T100-Debüt. Wir verschreien jetzt hier mal nichts, aber das wird. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Spotify, lasst einen Kommentar da, liked. Ihr wisst, wie das läuft. Alles, was uns hilft, hilft euch auch natürlich in der Qualität des Contents. Deswegen bleibt uns treu und bis nächste Woche. Ciao.
Wie also Simon jetzt die ganzen Kryptos rausziehen und alles auf Lasse setzen? Da geht die Rendite ab.
Alles auf Rot.
Alles auf Lasse und dann auf Rot. Doppel, doppel. Bumm. Aus die Maus. Ciao, Kakao. Tschüss.